Thema heute ist, vergiss, vergib und geh weiter. Wir wollen weitermachen, wir wollen nicht stehen bleiben, da wo wir sind. Gott will mit uns weitergehen und das ist das Thema. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Ich möchte dich einladen, ganz besonders zu den Gottesdiensten mit Billy Smith, die in diesem im 29. September beginnen bis zum 3. Oktober, jeweils 19 Uhr. Ich freue mich, dass Billy noch kommt und wir werden hier in diesen Räumen noch Evangelisation halten und einfach Menschen einladen und einfach Gott verherrlichen. Und ich lade dich ganz herzlich ein, andere einzuladen. Nicht nur, dass du selber kommst, du weißt, was Heilung ist. Du hast den Billy schon 20 Jahre gehört. So, du weißt alles. Aber jetzt geht's, bring andere Leute, die sollen auch die Heilung Gottes, die Gnade Gottes, die Kraft Gottes erleben und sie sollen einfach die Gegenwart Gottes kennenlernen. Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Das ist total anders. Also das als nächstes vom 29. September bis zum 3. Oktober. Der 3. Oktober ist ein Feiertag. Also da kannst du es doppelt einladen. Doppelt. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch um 16 Uhr wird das Thema sein, verlass deinen Friedhof. Weißt du, Autofriedhof oder was weiß ich wie Friedhof. Verlass die Friedhöfe. Halt dich nicht auf den Friedhöfen auf. Weißt du, dieser eine besessene Mann in Gadara, der hielt sich auf dem Friedhof auf. Und niemand konnte ihn bändigen und so weiter, bis Jesus kam. Und als Jesus kam, wurde Satans Macht gebrochen und er hat den Friedhof verlassen. So, wir wollen den Friedhof verlassen und uns nicht mit den Toten beschäftigen, sondern mit dem Lebendigen, der steht, der Macht hat, der dem alles gegeben ist. Kommenden Freitag wird das Thema sein, gerate nicht in Panik. Den Monat September, was ich predige, ich habe von Gott eine Botschaft bekommen und diese Botschaft möchte ich mit euch teilen. Die Botschaft ist, lebe in Harmonie mit Gott. Das ist die Botschaft, das hat auch der Mittwoch hat damit was zu tun und auch die nächsten Tage. Gerate nicht in Panik. Wenn du mit Gott verbunden bist, wenn du eins mit dem Herrn bist, dann drehst nicht durch, dann haust nicht ab, dann fällst nicht, dann zerbrichst nicht, dann scheiterst nicht, nichts. Du bleibst ruhig und gelassen. Lass die Dinge mal rankommen. So ein bisschen rankommen und dann wirst du sehen, der in dir ist, der ist stärker als der in der Welt ist. Egal was es ist, ob jetzt, stell mal vor, du kriegst die Diagnose Krebs, Tumor oder was weiß ich was für Diagnosen, wo du dann gleich in die Knie gehst und schwach wirst und ganz klein wirst. Wir wissen, wir kennen den Herrn und der Herr hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. So, Samstag wird das Thema sein, beherrsche dich. Wenn Gott in dir ist, hast du Kontrolle über dich, über deine Gefühle. Wir haben jetzt diese Tage, also gestern haben wir das Thema gehabt, vermeide negative Emotionen. Und hier, beherrsche dich. Wir sind zum Herrschen erwählt. Du aber herrsche über die Schlange, du herrsche über die Natur, du herrsche über die Kräfte der Natur. Und wir Menschen haben einen Herrschaftsauftrag. Du sollst herrschen, dich nicht beherrschen lassen. Und wenn du nicht erlaubst, dass dich jemand beherrscht, kann dich niemand beherrschen. Selbst wenn die Diktatoren tyrannisieren dich und schikanieren dich und so weiter, du weißt, der in mir, ich bin kein Sklave, ich bin nicht euer Knecht und ich bin nicht ein Fußabstreifer und gar nichts. Ich bin ich. Lass dich nicht beherrschen. Dann am kommenden Sonntag, so Gott will, und wir leben, erkenne Gott in deinem Leben. Erkenne die Spuren Gottes, wie Gott arbeitet. Weißt du, du merkst von Kindesbeinen an, wie er dich zubereitet hat, wie er an dir gearbeitet hat. Und vielleicht ist manches nicht vollkommen in deinem Leben. Er macht es vollkommen, Halleluja. Er vollendet das Werk, das angefangen worden ist, von deiner Mutter, von deinem Vater, von den Lehrern, von der Gesellschaft. Er macht es fertig. Das, was du nicht lernst, das lernst du nachher im Heimunterricht, privat, nachts, wenn du schläfst im Bett. Weißt du, wir lernen im Bett, nachts, wenn wir schlafen, mehr als was wir am Tag je in der Schule lernen könnten. Denn nachts werden wir von Engeln belehrt. Durch Traum, durch Gesichter, durch Visionen. Da kriegen wir Offenbarungen. Da erlebst du die Bibel pur. So, vergiss, vergib und geh weiter. Gottes Sache geht weiter. Gott kennt keinen Stillstand. Stillstand wäre Rückgang. Weißt du, die Erde dreht sich, die Sonne dreht sich wieder um andere Fixsterne. Gott lässt sich nicht aufhalten. Gottes Aktion ist einfach lebendig sein. Alle Atome, die sind in Bewegung. Was für eine rasende Geschwindigkeit funktionieren sie? Also, hab keine Angst, was in deinem Leben kommt. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott stagniert nicht. Gott kennt keinen Stillstand. Vergiss die verlorenen Schlachten. Das ist also auch, vergiss verlorene Schlachten. Da, wo du gestern schlapp gemacht hast, da, wo du gestern aufgegeben hast, da, wo du gestern nicht mehr weiter wolltest, da, wo du nicht mehr weiter konntest, vergiss es. Heute ist ein neuer Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Jetzt geht's weiter. Ich schließe immer jeden Tag ab, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeden Tag ist was anders. Ein anderes Datum, ein anderer Termin, andere Termine. Verstehst du? Da muss ich nicht an dem Alten von gestern hängen. So viele Leute schleppen das alles von gestern und vorgestern und vom letzten Jahr und letzten Monat, letzte Wochen. Hör auf, die Dinge zu schleppen. Du kannst nur einen Tag leben. Und da lebst du heute. Heute ist dein Tag. Du hast keine Macht über deine Vergangenheit und du hast noch keine Macht über deine Zukunft. Du lebst heute. Das ist deine Zeit. Und Gott will dir begegnen in deiner Zeit. In deinen Tagen. Also vergiss die verlorenen Schlachten. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Die Sache, an die wir stehen, hat einer mal gedichtet, ein Lied. Und Ulrich Barzani hat einmal gesagt, und weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen. Verstehst du? Die Sache ist dein. Ich muss mich nicht um Gottes Sache kümmern. Der Herr kümmert sich selbst um seine Sache. Das Werk, das Gott in dir angefangen hat, da kümmert er sich, dass es weitergeht mit dir, dass du nicht stagnierst. Er gibt dir so einen Rippenstoß und sagt, du, pass auf, jetzt geht weiter, mein Freund. Er kommt mit diesem Stab und Stecken des Herrn, der gute Hirte. Plötzlich kriegst du hinten was auf deinen Po. Und der Herr sagt, jetzt, mein Kind, geht weiter, bleib nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Und selbst wenn es Strohfeuer ist, weißt du, der liebe Gott hat so viel Stroh zum Heizen. Und das geht schon 50, 60 Jahre vielleicht, wo Gott mit dem Stroh heizt bei dir. Er hat genug Stroh für jeden Monat. Wir sprechen über Harmonie in diesen Tagen. Verstehst du, es ist so wichtig, dass wir in der Harmonie mit Gott leben. Paulus sagt, ich vergesse, was dahinter ist. Und das ist meine Botschaft, mit dem möchte ich einsteigen. Vergiss, was gestern war, was dir gestern jemand zugefügt hat, was dir jemand gestern gesagt hat oder blöd dich angeguckt hat. Vergiss es. Mach da kein Drama, kein Theater. Halt dich nicht auf an deiner Vergangenheit. Ich spreche hier heute ganz bewusst über Bedauern. Weißt du, bedauere nichts. Dein Leben geht weiter. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Bedauere nicht, ach, wenn ich noch einmal leben dürfte, wenn ich noch einmal die Chance hätte, wenn ich noch einmal mich entscheiden dürfte. Vergiss, bedauere nichts. Weißt du, bedauere nicht. Was Sterbende bedauern, das ist immer wieder, ja, ich hätte das und das besser machen können. Du lebe so, als wenn jeden Tag dein letzter Tag wäre. Fang an, die Bibel sagt, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Leb ganz bewusst und bereue nicht die falsche Entscheidung. Du hast dich falsch entschieden, tue Buße, sag, lieber Heiland, vergib mir und mach weiter. Das ist die Botschaft, die ich dir weiterbringen möchte. Hör auf mit Bedauern. Das Leben ist viel mehr als nur die verpassten Gelegenheiten. Weißt du, wie oft ist bei dir der Zug schon abgefahren? Und wie oft sind Dinge passiert in deinem Leben, die du gar nicht wolltest? Verstehst, du wolltest was tun. Die Versäumnisse, aber Gott benutzt auch die Versäumnisse, die falschen Entscheidungen und er macht was Gutes draus. Weißt du, Gott ist ein Grobschmied. Der schmiedet das alles gerade, auch wenn es krumm rauskommt. Gott schreibt gerade auf krumme Linien. Denk darüber nach, was die Menschen so in den letzten Stunden ihres Lebens bewegen, was sie darüber nachdenken. Weißt du, habe ich allen recht getan? Habe ich alles gut getan? Leb heute und mach heute recht, nicht morgen und nicht nächstes Jahr. Mach heute recht in deinem Leben, dass du sagen kannst, das, was ich heute tue, damit kann ich vor Gott bestehen. Das, was gestern war, das hat mir der liebe Gott vergeben, wo ich mich falsch entschieden habe. Wie dienen Menschen oft Gott? Weißt du, sie opfern sich auf, sie verzehren sich und so weiter. Und dann, wenn ihr Leben zu Ende ist, was war's? Luftblase. Alles nur Luftblasen, Seifenblasen. Nur Haschen nach Wind. Verstehst? Schau das Leben von vielen Menschen an. Sie bedauern sich, dass sie überhaupt gelebt haben. Sie haben eine Reue und die Reue kommt dann zu spät in ihrem Leben. Jetzt kannst du nichts mehr ändern. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Und die schlimmsten Vorwürfe sind die Vorwürfe gegen sich selbst. Nicht gegen die anderen, gegen sich selbst. Ich Trottel, ich Esel. Und was du alles noch zu deinem Leben sagst, hätte ich bloß meine Augen aufgemacht. Ein Berliner Prediger, als er ein Olympiastadion eingeladen hat und der Olympiastadion nicht voll wurde, hat er gesagt, nächstes Mal werde ich mit offenen Augen schlafen und nicht träumen und Visionen mit offenen Augen sehen. Verstehst du? Weißt du, viele Leute, die verschließen die Augen vor der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist da und wir sollen mit offenen Augen Visionen sehen, mit offenen Augen träumen, mit offenen Augen unsere Entscheidungen treffen. Die schlimmsten Entscheidungen sind und Vorwürfe sind gegen mich selbst. Ich habe falsch gemacht. Die Erkenntnisse gegen sich selbst. Ich habe die Bibel nicht gelesen, habe nicht gehört, habe einen Rat der Eltern und wen auch immer. Und viele, wenn die Menschen sterben, weißt du, ich war schon so viele Sterbebetten. Ich werde nie vergessen, hier in Berlin habe ich jemanden im Krankenhaus besucht, der hat geschrien, gebrüllt wie ein Stier, oder Stier nicht, wie ein Löwe, würde ich das fast sagen. Er ist also gebrüllt. Und die haben schon ein extra Zimmer gemacht und zwei Türen zugemacht, damit das nicht das ganze Altenheim da oder dieser Hospiz oder was es war, geplagt und gequält werden. Er hat gebrüllt und gebrüllt. Und das Problem war, weißt du, er war fromm, religiös. Er war katholisch, hat sich vom evangelisch so katholisch sich taufen lassen und so vieles andere mehr. Weißt du, aber was in seinem Leben nicht war, er war nicht rein mit Gott. Und deshalb hat er gebrüllt. Und da hat die Frau, die hier zu uns im Gottesdienst auch kam, die hat gesagt, fast okay, vielleicht kannst du den Mann beruhigen. Der lässt sich von mir nichts mehr sagen. Er schreit, hau ab, verschwind und was weiß ich, flucht. Und das Problem war, und dann komme ich hin und hat mich gekannt. Und dann sage ich, du, und ich spreche ihn an, ich will dich fragen, bring dein Leben jetzt in Ordnung. Mach rein den Tisch, du hast alles falsch gemacht. Aber du kannst noch im letzten Atemzug deines Lebens dein Leben in Ordnung bringen. Bekenne, sage, ich habe Mist gebaut, ich habe Unsinn gemacht, ich war auf dem falschen Dampfer, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, ich habe für die falsche Religion gearbeitet, für irgendeinen Heiler da, was er da gearbeitet hat, verstehst du, und was, wo ich sich eingesetzt habe. Und dann, wir bekennen, ich bete ihm vor und er sagt, ja, er konnte nicht viel reden, er konnte nur mit dem Kopf nicken. Ich bekenne mich schuldig und Herr, vergib mir die Schuld, vergib mir die Schuld, vergib mir die Schuld, vergib mir die Schuld. Und plötzlich ist er ganz still. Ich gehe raus und frage die Krankenschwester, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Er hat gesagt, nichts. Er ist nur mit Gott ins Reine gekommen. Und dann, zwei Tage später ist er verstorben und er hat nicht mehr gebrüllt. Er ist nicht mehr gebrüllt, weil er in Frieden heimgehen durfte. Er hat dem lieben Gott alles bekannt und Gott hat es vergeben. Den ganzen Mist, was er in seinem Leben gebaut hat. Er schießt und da kommt alles raus, die Furcht. Ich bin nicht bereit, Gott zu begegnen. Ich habe Religion gespielt, Religion gemacht. Wir haben ja diese Tage auch gehabt, Harmonie mit Gott, lebe im Reinen mit Gott. Und ihr habt einige Dinge gesagt, die nicht von Gott sind und die nicht in deinem Herzen was zu suchen haben. Ärger kommt aus dem Menschen heraus und das, wenn der Mensch Ärger hat, was ich habe alles falsch gemacht, deshalb brüllt er. Als er diesen Ärger Gott abgegeben hat, den ganzen Stress, er sagt, du kannst sowieso nichts mehr verändern, du stehst am Tor der Ewigkeit jetzt, mein Freund. Das war hart gewesen, verstehst du? Man muss manchmal radikal sein, du bist am Tor der Ewigkeit, wach auf. Jetzt hör auf bei mir, Religion zu spielen. Weißt du, am Sterbebett. Und wir sollten so leben, dass wir am Sterbebett nichts zu bereuen haben. Fang an, dein Leben so zu leben, dass du Mut hast und sagst, ich tue das, was ich empfinde, das richtig ist, das ist, was Gott will, heute und nicht morgen, heute. Und dass du entscheidest, dich gegen den Strom zu schwimmen, gegen die ganzen Gefälligkeiten den Menschen, dem zu gefallen, dem zu gefallen, dem zu gefallen. Hör auf mit Gefälligkeiten. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, die rächen sich bitter. Mach nichts, auch nicht aus Liebe, verstehst du? So viele Menschen machen Gefälligkeiten aus Liebe, aus Sympathie. Ich möchte den nicht verlieren. Du wirst sowieso die Leute alle verlieren. Die werden eines Tages doch von dir gehen. Und es zahlt sich nicht aus. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Viele Frauen heiraten, kriegen Kinder, opfern sich für ihren Mann auf, für den Haushalt und alles, was so ist, arrangieren sich in der Ehe. Aber sie vergewaltigen sich selbst und sie entfalten sich nicht. Sie verkümmern, aus der Seelsorge weiß ich, sie atmen erst auf, wenn der Mann im Alter im Pflegeheim ist oder gestorben ist, dann atmen sie erst auf. Dann fangen sie an, noch einmal zu leben in aller Liebe. Das beobachte ich ständig in den Gesprächen. Oder, verstehst du, dann nehmen sie sich alles raus, weil wir tun so viel aus Gefälligkeit. Und lasst uns aufhören, aus Gefälligkeit zu tun und einfach nur aus Sympathie. Die meisten Menschen gehen durchs Leben, tun Dinge, die die anderen von ihnen erwarten, aber nicht, sie fragen nicht sich selbst, was erwarte ich? Was erwartet Gott von mir? Was soll ich tun? Verstehst du, ich bin nicht nur der Packesel und derjenige, der alles macht. Und dann eines Tages, dann kommen die Menschen Und ich werde nie vergessen, ein Seelsorgegespräch mit irgendjemandem, der ja schon im Rentenalter war, der sagte, hätte ich bloß nicht so viel gearbeitet, hätte ich mehr geruht, hätte ich jetzt mehr von meinem Leben, hätte ich nicht so viel gearbeitet, nicht so viel geschuftet, wäre ich bloß meinen Hobbys nachgegangen, wäre ich mehr verreist, hätte ich, oder jemand anders hat mir erzählt, wäre ich bloß daheim geblieben, hätte ich viel mehr von meinem Leben erreicht oder ja, geschafft oder hätte ich nicht so viel Geld verpulvert. All das ist, Leute klagen und beschweren, das sind diese Klageweiber, die nachher stehen. Und Jesus sagt, weg mit diesen Klageweiber, nimm das nicht mit, komm nicht her zu mir. Du liebst deine Arbeit, aber frag dich, wofür, was ist das Wichtigste in deinem Leben? In meiner Bibel heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was das allemal heißt, und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Das Wichtigste verlieren die Menschen meistens aus dem Auge, die schuften. Ich lebe für die Arbeit. Ich werde nie vergessen, in den 70er, 80er Jahren, da haben die Leute, wenn ich auf der Straße gepredigt habe, haben gesagt, Arbeit ist mein Leben. Ich lebe für die Arbeit. Aber dann, wenn sie dann dann kam die Zeit, da sind sie arbeitslos geworden. Dieselben Leute, die geredet haben, ich lebe für die Arbeit, die sind arbeitslos. Und jetzt können sie für die Arbeit nicht mehr leben. Oder haben keine Ahnung, wie man für die Arbeit lebt. Du gibst viel drauf. Weißt du, was dein Umwelt sagt? Opfer seiner Karriere, alles. Weißt du, du möchtest immer gepflegt aussehen, was Nettes, nett sein, versteht, aber alt wirst du so oder so. Plötzlich kommen Runzeln, Falten, kriegst eine Glatze, verstehst du, wirst krank. Ja. Fast alle haben zu viel gearbeitet und zu wenig gelebt. Wenn du genau hinhorchst, die Leute, geh auf die Straße, mach ein Interview, geh ins Seniorenheim oder wo auch immer hin und du wirst feststellen, die Leute sagen, ich habe viel zu viel gearbeitet und viel zu wenig gelebt. Viel zu wenig gelebt. Weil sie Angst hatten, nicht genug Geld zu verdienen. Oder was die Leute sagen, das ist, du bist ein Faulpelz. Oder einfach, ja, du genießt nur das Leben. Wir hören immer zu viel, was die Leute sagen. Frag dich selbst, was sagt dein Herz? Was sagt dein Gewissen? Was sagt die innere Stimme? Nicht, was die Leute sagen. Nicht, was der Pastor sagt. Nicht, was die Gemeinde sagt. Es ist gut, dass du mir zuhörst. Aber das ist nicht alles. Du musst auf Gott hören. Da höre ich immer wieder, dass Leute sagen, ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, meine Gefühle mal auszudrücken. Ich musste immer tierernst sein. Ich musste immer alles in mir schlucken. Und dann wundert sich, wo die ganzen Geschwüre herkommen. Ältere Menschen und so weiter sagen, ich wünschte, hätte ich mehr für meine Familie getan. Wie schnell ist die Familie ausgeflogen? Verstehst du, das Nest ist leer. Ich beobachte, dass meine Vögel hier, meine Amseln bei mir auf dem Balkon gebrütet haben. Zweimal haben sie gebrütet und die ganzen Vögel sind weg. Einer nach dem anderen. Verstehst du, ist alles weg. Und das Nest ist leer heute. Jeden Tag, wenn ich meine Blumen gieße, sehe ich und bin so traurig. Verstehst du, wo sind die Vögel geblieben? Die zwitschern irgendwo im Hof. Ja, aber die Zeit ist vorbei. Diese netten Vögelchen mit ihrem Schnabel, wie sie dann piepsen. Und wenn die Mutter kommt und die zu sehen, wie die Mutter und der Vater sie versorgt. Aber so schnell wachsen die raus. Hätte ich bloß mehr für mein Nest gelebt, meine Familie. Viele Menschen unterdrücken ihre Gefühle, warum auch immer. Ältere Menschen sagen, ich wünschte, hätte ich bloß mehr Kontakt gehabt mit meinen Freunden. Wenn in deinem Seniorenheim, wenn du dann Leute fragen würdest und so weiter, die sind einsam. Der stirbt weg, alle deine Freunde sterben weg. Am Schluss bist du ganz einsam. Alte Leute sind sehr einsam, weil alle aus dem Sandkasten und der Schule, die Kollegen, die Mitarbeiter, die sterben weg. Und dann bist du ganz allein. Die Kinder sterben weg. Viele Freundschaften sind eingeschlafen. Manche Menschen kümmern sich nicht um Freundschaften. Es ist so eine Tragödie in unserer deutschen Gesellschaft. Die sitzen vor dem Fernsehen und gaffen lieber. Entschuldigung. Die gucken da, anstatt dass sie Freundschaften pflegen würden, anstatt dass sie in den Verein gehen würden, in die Gemeinde gehen würden oder sonst wohin gehen würden, wo Menschen sind. Der Mensch lebt vom Menschen und nicht vom Fernsehen. Das Fernsehen hat die Menschen vereinsamt. Total vereinsamt. Viele haben keine Zeit mehr für Freundschaften und investieren auch ihre Zeit nicht mehr in Freundschaften, nur noch nach Hause. Gewiss, du hast schwer gearbeitet und arbeitest schwer. Du musst ruhen, aber du solltest auch Freundschaften pflegen. Verstehst du, wenn ich dran denke, in Bayern, mir gefällt es in Bayern. Weißt du, da ist Luft noch sauber, die Menschen sind noch nett. da sitzt man am Stammtisch. Verstehst du? Da plaudert man, dann redet man, man spricht über Politik, man spricht über das und jenes. Und das ist, da tauscht man sich aus. Nicht nur, dass ich konsumiere, sondern ich diskutiere und rede. Und wo bist du? Wo bist du in deiner Gemeinschaft oder Freunde oder Gemeinde? Die wenigsten Leute gehen in die Kirche. Oder dann sitzen sie nur in der Kirche und sie haben keine Gemeinschaft. Die denken, ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aber das ist nicht das Leben, Leute. Das ist nicht das Leben. Ich wünschte, ich hätte mehr Kontakte gehabt. Und fang an, das Leben zu genießen. Zieh alle Register, was du kannst. Denn nachher bedauerst du, hätte ich bloß. Ich denke nur an deine Frau, an Angelika, verstehst? Das ist schon eine ganze Weile. Sie war so gerne in der Nazareth-Kirche, verstehst? Sie war gerne in der Gemeinde und sie hat sich gerne aufgehalten. Sie hat sogar mitgearbeitet, Theaterstücke geschrieben und war gerne da. Verstehst? Das war ihr Leben und deshalb konnte sie auch in Frieden heimgehen. In Frieden, weil sie war in Gott. Harmonie in Gott, verstehst du? Sie lebte, sie hat es genossen und dann zu Hause, wenn sie nach Hause kam, in aller Liebe, hat sie Bibel-TV geguckt. Das war das Nächste. Verstehst du? Dort, das ging dann gleich weiter. Aber ich habe nichts gegen Bibel-TV und all diese Dinge, aber wir brauchen Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft funktioniert nicht unser Leben. Du bist zu bedauern, einsam und still. Weißt du, viele, ich höre immer wieder Leute sagen, ich wünschte, ich hätte mir viel mehr erlaubt, glücklicher zu sein. Ich habe nur für den Beruf gelebt und dann bin ich gescheitert. Ich werde nie vergessen, Birgit, ein Mädchen in Heilbronn, sie hat die Abitur mit 1,2 gemacht, sogar eine Auszeichnung bekommen vom Bürgermeister. Und dann kommt sie in der Gemeinde, ich wollte gratulieren, dann fangen sie an zu plärren. Dann sagt sie, weißt du, ich habe das beste Abitur geschrieben, aber im Leben habe ich versagt. Die war in keiner Jugendstunde, die hat nur studiert, nur gebüffelt, nur gelernt, nur gepaukt. Aber sie hat keine Zeit gehabt, mal mit anderen Jugendlichen zu plaudern. Sie ist einsam geblieben und plärrt. Aber ich habe das beste Abitur geschrieben, aber im Leben habe ich versagt. Und was nützt es, wenn du die besten Noten hast, die Titel hast oder was weiß ich und im Leben versagst? Und wir müssen eines Tages von dieser Erde gehen. Und was wird es sein, was du bereitet hast, heißt es in der Bibel. Plötzlich ist man weg. Lebe in Harmonie. In Harmonie mit dir selbst. In Harmonie mit anderen Leuten. Da sind so viele Menschen verkracht. Ich habe mal in Neukölln jemanden beerdigt. Werde ich nie vergessen. Eine Mutter von 8 Kindern wird beerdigt. Kein einziges Kind am Grab. Hinterher habe ich festgestellt, die sind alle so verkracht miteinander. Da war nur der Bestatter und ich und die Sargträger da. Traurig. Eine Mutter von 8 Kindern. Und die wohnen alle in Berlin. Und der Bestatter sagt, ich habe sie alle angeschrieben. Aber keiner hat mich nicht mal geantwortet. Und ich habe hinterher festgestellt, die waren alle verkracht. Miteinander, mit der Mutter und als Geschwister untereinander. Und du siehst, wie die Leute manchmal verkracht sind. Ich habe manchmal an manchen Beerdigungen das Schlimmste erlebt, auf der Seite saß die Partei und auf der Seite saß die Partei. Und dann ist Amen, dann ist Schluss, dann gehen sie nach Hause und dann kriegen sie sich in die Haare. Wer kriegt was? Die Frage ist, für was leben wir denn eigentlich? Du weißt es, wenn du weißt, ich habe was falsch gemacht, es ist noch nicht zu spät, jetzt dein Leben zu ändern. Damit du nichts bedauerst. Wenn du das nicht tust, was du innerlich weißt, dann wirst du am Sterbebett sehr, sehr, sehr bitter bereuen. Wirst du sehr bitter, dann nützt deine ganze Beerdigungsversicherung nichts, gar nichts. Du wirst dich schwer bereuen, du wirst heulen, du wirst schreien wie dieser eine Mann. Hier und so weiter. Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel nehmen, ganz schnell heute Morgen. Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Das ist die Geschichte von Esau. Diese Geschichte von Esau, der verkauft seine Erstgeburt für ein Linsengericht. Das ist nicht die Tragödie, das ist nicht ein Drama. Also, dass er seine Erstgeburt verkaufte. Aber er verkauft seine Erstgeburt. Und dann bedauert er sein Leben, den Rest seines Lebens bedauert er. Hier verheißt es Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und sehe darauf zu, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache in seinem Leben. Und viele sind dadurch befleckt. Du sollst aufpassen, dass durch das nicht eine bittere Wurzel aufweckt, hier drin. Draußen nicht, das ist egal. Aber in deinem Herzen. Und dadurch du befleckt wirst, dass du nicht jemand ein Unzüchtiger wird. Und ein gemeiner Mensch wie ein Esau, ein Unzüchtiger, der mag sexuell einwandfrei gewesen sein, aber unzüchtig in seinem Herzen drin. Was er dann produziert, eine bittere Wurzel. Ein gemeiner Mensch, so wie Esau. Stell dir mal vor, das steht in der Bibel. Ein gemeiner Mensch. Der kann noch so lieb sein, noch so süß, so nett, so tapfer, so erfolgreich. Der um einen Speisewillen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst ja ganz genau, dass er nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obschon er den Segen mit Tränen suchte. Dann nützt das ganze Plärren nicht. Obwohl er mit Tränen den Segen suchte. Beachte, dass die Wurzel der Bitterkeit eine Person verunreinigt. Das ist wie eine Klette, das wächst. Reißt aus und sobald du ausreißt, gibt es 10 neue Kletten. Verstehst du, es vermehrt sich. Eine bittere Wurzel, die Person verunreinigt. Esau war nicht bereit, seinen Verlust zu akzeptieren. Ich habe meine Erstgeburt verkauft. Naja, soll der Jakob sich freuen und sich guten Tag machen damit. Aber er bedauert sich. Weißt du, er konnte nicht vergeben. Er konnte nicht weitergehen. Esau hätte vergeben können. Aber er war nicht bereit zu sagen, ich habe mein Erstgeburtsrecht verloren. Ich habe mein Erstgeburtsrecht verkauft. Ich habe es weggegeben. Ich habe es weggeschleudert. Er konnte nicht zu dem stehen, was er gemacht hat. Er suchte wieder, ich möchte es wieder haben. Diese Vorzüge der Erstgeborene zu sein. Er konnte nicht sagen, vergib mir bitte, Gott, was ich getan habe. Und da kommt eine bittere Wurzel, da kommt Krebs, Tumore und all das, wenn du nicht vergibst, in aller Liebe. Weißt du, er war nicht bereit, einen neuen Anfang zu machen in seinem Leben. Jetzt habe ich die Erstgeburt verschleudert, verplempert, vertan, aber jetzt, mein Gott, jetzt fange ich von vorne an. Ganz neu. Dann bin ich halt der Zweitgeborene. Auch als Zweitgeborene kann ich glücklich sein, vielleicht glücklicher als der Erstgeborene. Er hat nicht gesagt, ich will zurückgehen und alles widerrufen. Nein, nichts. Es war vorbei für ihn. Das war seine Sünde. Das war seine Sünde, dass er sagte, ich bedauere, ich ärgere mich saumäßig. Und das ist, was einen krank macht, was einen kaputt macht. Bedauern gibt einfach, ja, sich selbst die Schuld. Ich habe versagt. Er suchte unter Tränen und fand nicht Raum zur Buße, dass das wieder zurückgebracht werden sollte oder dass es irgendwie in Ordnung gebracht wird. Weißt? Und er wusste ganz genau, ich erlange es nicht, ich kriege es nicht mehr. Er konnte sich nicht abfinden, dass er jetzt verloren hat. Wir müssen also bereit sein, manchmal bestimmte Dinge in unserem Leben, dass wir uns abfinden. Ja, ich habe es vertan. Der Zug ist abgefahren, aber kommt der nächste Zug morgen. Und die Zeit. Verstehst du, oder übermorgen? Es gibt Dinge, die manchmal vielleicht für immer verloren sind. Selbst wenn du dich noch so abstrampelst, alles Mögliche anstellst, so wie dieser Esau, er plärrte, er weinte, aber er fand keinen Raum. Er war frustriert. Kein Raum zu umkehren. Wir müssen erkennen, was vorbei ist, ist vorbei. Auch bei Gott. Auch im, und es geht um unser irdisches Leben. Es geht nicht um das geistliche Leben. Das geistliche Leben liegt auf der anderen Seite. Aber das irdische Leben ist vorbei. Deine Jugend ist vorbei. Jetzt bist du alter Herr oder alte Dame. Das ist vorbei. Jetzt kannst du keine Kinder mehr kriegen. Selbst wenn du noch wolltest, du könntest höchstens adoptieren welche. Aber kriegen kannst du es nicht mehr. Wir müssen erkennen, das Leben geht weiter. Ich muss weitermachen. Wir können nicht in der Vergangenheit leben, ihr Lieben. Wir können nicht in der Vergangenheit leben. Wir müssen einen Punkt setzen. Du erkennst, das ist jetzt in meinem Leben so geworden und so gekommen. Naja, jetzt ist es. Ich möchte eine andere Geschichte noch schnell nehmen. 1. Mose 37, das ist der Josef. Josef war ein Opfer und ein Opfer von seinem Vater. Josef war ein Opfer von seinem Vater. Der hat nichts falsch gemacht. Josef war 17 Jahre alt, hütete die Schafe seines Vaters. Und wir lesen hier in 1. Mose 37, Vers 1. Jakob aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Die Eltern versauen das Leben der Kinder. In aller Liebe. Die Eltern, wenn sie nicht aufpassen. Er hatte ein Kind lieber. Denn Josef, das ist mein Liebling, von meiner Lieblingsfrau, der Rahel, das ist mein Josef. Und der Josef kriegt den größten Happen, den schönsten Teller, den vornehmsten Platz, der Josef. Und hier heißt es, Jakob hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er machte ihn einen langen Rock. Der Jakob nähte dem Josef einen bunten Gewand, also einen langen Rock als Königsmantel, so ein Purpurmantel, damit er sich so richtig würdevoll bewegen kann, so ein Talar. Verstehst du, das machte der Jakob dem Josef. Josef wurde dann auch ein Opfer von seinen Brüdern, nicht nur von seinem Vater. Der hasste ihn. Der kriegt alles, dieser Josef. Immer Josef, Josef, Josef. Ich kann nicht mehr hören. Josef, Josef, Josef. Die ganze Zeit nur Josef. Jakob war nicht fair. Er ließ Josef mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit zukommen als allen anderen Kindern und kleidete vor Augen der Brüder ihn viel vornehmer und schöner mit den wunderbaren Gewändern. Und diese Bevorzugung erzeugt Zorn bei den Brüdern, Hass. Und wir sprachen gestern schon vom Hass, von diesen Dingen, was im Leben eines Menschen kommt, Hass. Jakob verstand nicht, der Vater verstand nicht, was er da produziert. In 1. Mose 37, Vers 4, als nun seine Brüder sahen, dass der Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie und sie mochten ihn nicht mehr und sie grüßten ihn nicht einmal mehr. Die haben nicht mal Moin gesagt. Verstehst du, so ein Hass ist entstanden in der Familie, weil er bevorzugt wurde. Und Jakob konnte es nicht verstehen, warum hassen meine Söhne den kleinen Josef? Warum mögen die ihn nicht? Was hat er dann ausgefressen? Der merkt nicht. Weißt du, und dieser Josef fing an nur zu träumen. Der wurde ein Träumer. Josef wurde ein Träumer, fing an zu träumen. Als Josef dann eines Tages seinen Traum erzählt, 1. Mose 37, Vers 5, da hassten die Brüder ihn noch mehr. Als er erzählt von diesen Ehren und diesen Sonne, Mond und Sternen. Menschen hassen dich. Und ich möchte dir eine Wahrheit sagen. Pass auf als Kind Gottes. Menschen hassen dich, wenn du deine großen Offenbarungen allen Leuten erzählst. Ich habe heute Nacht geträumt. Leute, was ich gesehen habe. Ich habe den Herrn geschaut. Ich war am Thron Gottes. Ich war im Paradies. Das mag alles stimmen. Ich war im 7. Himmel. Nein, 3. höchstens. So hoch kommt man nicht. Hört mal wieder runter. Nein, ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. Weißt du, wenn du mit diesen Offenbarungen anfängst, hausieren zu gehen, da wirst du von deinen Geschwistern in der Gemeinde gehasst. Was bildet der und was bildet die sich da ein? Mit dir, seinen Weissagungen, mit seinen Prophetien, mit seinen Erkenntnissen, mit seinen Erlebnissen, mit seinen Heilungen und mit seinen Wundern. Josef verstand nicht, was mit mir los ist. Weißt du, ich bin doch begeistert vom Herrn. Du sollst begeistert sein vom Herrn in deiner Stube, in deinem Zelt. Da sollst du jubilieren und jodeln und jauchzen und pfeifen und zwitschern und was weiß ich noch alles. Das solltest du glücklich sein, aber nicht vor Leute, die dich nicht verstehen. Die Leute werden neidisch. Neid kommt von innen heraus. Lebe in Harmonie mit Gott ist mein Thema. Neid kommt von innen heraus. Wie viele von uns haben, weißt du, die Perlen vor die Säue geworfen? Steht in der Bibel, Jesus war ganz deutlich, wirf nicht die Perlen vor die Säue. Weißt du, da bist du in Stücke zerrissen. Dann kommst du vor einem Kadi, da wirst du auseinandergenommen. Was bildest du da ein? Bist du wirklich sicher, dass das vom Herrn ist? Redest du nicht ein, das ist nicht deine Fantasie? Was weiß ich alles? Was die Leute dann kommen und, ja, das ist eine Einbildung. Du bist nicht mehr ganz da. Und dann wirst du so runtergeholt und runtergeputzt. Und die Federn werden dir gerupft. Und die Flügel werden dir gestutzt, dann kommst du gar nicht mehr hoch. Das Kostbare, was Gott dir gegeben hat, ist viel zu wertvoll, als dass du überall auftischst und servierst. Das hat Gott mir gezeigt. Das hat der Herr mir offenbart. Vergiss es. Darum hat Jesus gesagt, pass auf mit, wie du umgehst und wie du redest, mit wem du redest. Und sei sehr vorsichtig mit deinen Schätzen, innen Schätzen von der Liebe Gottes, wie du mit Gott verliebt bist, verstehst du? Wie du den Sohn küsst. Das geht niemand an, wie du dich mit Gott amüsierst. Versteh mich? Wie du in deiner stillen Zeit mit Gott umgehst. Weil das ist deine Art und das ist deine Weise. Der andere kann das gar nicht. Den anderen geht das Dreck an. Entschuldigung. Geht es gar nichts an, wie du mit deinem Gott intim umgehst. Weil süß, wie du vor Gott tanzt und vor Gott jubelst und vor Gott jauchst und wie du Gott liebst und wie du vor dem Herrn auf dem Boden liegst. Das ist dein Weg, das ist deine Art. Und wenn es jemand anders das nachmacht, dann wird er vom Blitz getroffen. Verstehst du, das ist fremdes Feuer. Das gehört sich nicht, jemand zu kopieren. Gott hat uns als Originale geschaffen. Und nebenbei, 1. Mose 37, Vers 6. Josef sprach nämlich zu ihnen, zu seinen Brüdern, verstehst du, versucht sich mitzuteilen, zu kommunizieren, was er im Traum gesehen hat. Und dann sagte, das und das und das und das habe ich gesehen. 1. Mose 37, Vers 6 und folgende Verse. Und da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa König von uns werden? Was bildest du dir ein? Willst du unser Chef werden? Willst du unser Pastor werden? Willst du unser Führer werden? Was willst du werden? Was bildest du dir ein, lieber Josef? Lies mal nach, 1. Mose 37, die Geschichte. Willst du über uns herrschen? Und darum hassten sie ihn noch mehr. Und es geschieht recht, wenn man so auftritt. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seinen Träumen, steht es, und wegen seinen Reden. Die Träume hätte er für sich behalten können. Er hätte sagen können, ich habe heute Nacht geträumt, ein süßer Traum war das, ein guter Traum, und ich muss jetzt verarbeiten damit. Und ich muss fertig werden und klarkommen. Aber er erzählt noch und deutet noch und erklärt noch, was die Träume alles bedeuten können. Und dann sagt er, ich habe Leuten noch einen anderen Traum gehabt. Puh, verstehst du, wenn du Traumdeutung verstehst, wenn zweimal das gleiche Traum kommt, dann ist es sehr, sehr wichtig, das ist vom lieben Gott. Ich habe noch einen Traum gehabt und dann erzählt er seinen Brüdern auch noch. Und ich habe geträumt, Sonne, Mond und Sterne verneigten sich vor mir. Und als er das auch seinem Vater erzählte, wurde sein Vater traurig. Aber er behielt diese Worte in seinem Herzen. Er wurde nicht zornig. Er behielt es in seinem Herzen, bewegte es und so weiter. Und dann sagt er nur, Josef, du spinnst, du bist verrückt. Soll dein Vater, deine Mutter sich auch vor dir beugen? Verstehst du? Sogar der Vater hat ihn nicht ernst genommen. Sollen die sich auch etwa vor dir beugen? Und seine Brüder beneideten ihn, sein Vater aber behielt alles so im Gedächtnis. Er sagt, ja, guck mal, was der Junge sich alles so einbildet und einredet. In seiner Fantasie, in seiner blühenden Fantasie. Warum gab Gott Josef diese Träume? Weißt du, Gott gab dem Josef diese Träume, damit er aufrecht steht, damit er, was jetzt kommt, alles überlebt. Aber er hat nicht gegeben diese Träume, damit er hausieren geht. Und 13 Jahre vergehen im Leben Josefs wegen diesen Träumen. Die müssen nicht sein, aber sie sind da. Und Gott hat aus diesem Unsinn, aus dieser Torheit, aus dieser Dummheit, aus diesem Fehlverhalten etwas Nützliches noch draus gemacht. 13 Jahre. Jeder von uns hat Träume. Weißt du, Gott versucht uns was zu geben, zu vermitteln, aber wir sollen das für uns behalten, unsere Träume, und keinen Seelenstriptease machen. Weißt du, Gott will uns Kraft geben, wenn dann die Situation kommt, ich habe vom Herrn empfangen, ich weiß, das ist der Weg, den werde ich gehen. Wir können uns nicht vorstellen, wie das in Wirklichkeit werden soll. Ja, Josef konnte sich auch nicht vorstellen, wie soll ich König werden? Wie passiert das? Ich bin nur ein Schafshirte. Ich kann also nur über meine Schafe König sein. Aber ich kann kein König sein über ein Königreich. Aber Gott hat etwas in sein Leben hineingepflanzt, damit er aufrecht steht in schwierigen Zeiten. Eines Tages, dachte sich der Josef, wird Gott es tun. Eines Tages werde ich schaffen. Und in dem Moment, wo er denkt, Gott wird es schaffen, und mit seinem schönen königlichen Gewand kommt er zu seinen Brüdern, da wird sein königlicher Gewand weggerissen, in Blut getaucht, und er selbst wird in die Grube geworfen. Ja, das ist das Endergebnis. Und ich sollte König werden, und mein schönes königliches Kleid ist futsch. Josef wurde Sklave aufgrund der Träume, aufgrund der Führung Gottes, aufgrund der Dinge, was in seinem Leben passierten. 1. Mose 37, Vers 18. Und als sie von Ferne sahen, dass der Josef ja zu ihnen kommt, haben sie schon von Ferne, der war noch gar nicht bei denen, schon beschlossen, wir bringen den Kerl um. Und dann haben wir unsere Ruhe. Wir bringen den Kerl um. Und sie sprachen zueinander, beschlossen diese Brüder, seht, jetzt kommt der Träumer, jetzt wollen wir ihn doch töten und ihn in die Zisterne hier werfen. Und ein böses Tier, zu Hause erzählt, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und dann sind die Träume null und nichtig für ihn. Du siehst, wie die Leute gegen die Träume dann arbeiten. Du hast erzählt und plötzlich arbeiten sie gegen deine Berufung, gegen deine Vision, gegen das, was Gott mit deinem Leben machen möchte. Wie würde es dir gefallen, solche Brüder zu haben? Wie würde es dir gefallen, solche Schwestern zu haben, solche Mitmenschen zu haben? Sie waren nicht zufrieden. Oder wer auch immer, sie waren zornig. Sie haben nichts nicht gefolgt. Aus unserer Mitte kommt ein Messias. Oh, kommt ein König, kommt ein Herr. Nein, die waren zornig auf ihn. Menschen, die in Sünde leben, sind gerne zornig und aufgebracht für Menschen, die mit Gott leben. Die sind wütend und versuchen immer wieder, irgendwie ihm das Wasser abzuschöpfen und abzulassen. 1. Mose 37, Vers 21. Lies zu Hause all diese Kapitel durch. Ich will das nicht alles so lesen, ich streife es nur. Als Ruben solches hörte, versuchte ihn zu retten irgendwie. Wir wollen nicht ihm ums Leben bringen. Lasst den Jungen laufen, lasst ihn nach Hause gehen, lasst ihn und so weiter, versucht zu schlichten. Und Ruben sprach weiter: Vergießt kein unschuldig Blut, werft ihn lieber in die Zisterne hier, dort in der Wüste, und legt nicht die Hand an ihm. Das Schicksal, Gottes Gericht soll über sein Leben kommen. Du siehst also, er versucht zu beschwichtigen, er versucht sein Leben zu retten. Ruben versucht sein Möglichstes, er tat natürlich nicht viel, aber er sagt, empfiehlt, schmeiß in die Grube. Und da nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm den Rock aus, diesen langen Rock, welches er trug. Und danach nahmen sie ihn und warfen sie in eine Zisterne auf Unterhosen. Verstehst du, und jetzt liegt er da. Verstehst du, mit seinem schönen Gewand, das ist gar nicht mehr da. Das wird jetzt in Blut getaucht, da wird ein Schäfchen geschlachtet und das Kleid wird besudelt. Damit der Vater glaubt, ein wildes Tier hat den Jungen gefressen. Und danach nahmen sie ihn und warfen sie in die Zisterne. Aber glücklicherweise, da war kein Wasser drin. Was mag Josef gefühlt haben, von seinen Brüdern so behandelt zu werden? Was hat er gefühlt? Und er wusste, hier komme ich nicht mehr raus. Hier werden sie mich gar nicht mehr rauslassen. Und er erkannte, ich werde hier sterben. Hier bin ich am Ende. Hier bin ich erledigt, meine Vision ist zu Ende, mein Gott, was mache ich dann? Überleg einmal, 17-jähriger Junge. Darauf setzte er sich wieder und dann die Brüder setzten sich und aßen da und schmatzten und was weiß ich und spielten und redeten dummes Zeug. Die haben sich gar nicht gekümmert, wie der Bruder unten verreckt. Lese 1. Mose 37. Von Vers 25 ab. Und als diese Brüder dann ihre Augen aufhoben, und dann sahen sie eine ismaelitische Kaufmannsgruppe kommt vorbei, oder aus Midian, Leute vorbei, eine Karawane. Ach, das ist jetzt werden wir den Kerl verkaufen und nach Ägypten schicken, und den werden wir nie mehr wiedersehen. Überleg einmal, das sind die Brüder, die Schwestern. Und sie haben dann diesen armen Jungen verkauft, und da sprach Judas zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und uns in Blut verstricken? Lasst uns ihn verkaufen. Und seine Brüder stimmten zu. Judah, dieser fromme Stamm, die haben den Bruder verkauft und 20 Silberlinge kassiert, damit auch noch die Händler was verdienen. 10 Silberlinge, ein Sklave kostete damals auf dem Markt 30 Silberlinge. Und so für 20 Silber nimmt ihn mit, der ist entsorgt. Der ist in guten Händen. Und du musst vorstellen, Josef muss zweimal sterben. Das erste Mal werfen sie in eine Grube und jetzt wird er auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und du musst vorstellen, auf dem Sklavenmarkt, da wird Mund aufgemacht, da kommen die Leute untersuchen, hat er noch alle Zähne, da werden die Muskeln getestet. Verstehst du? Das ist wie am Viehmarkt. Und das muss alles der Josef über sich ergehen, wie auf dem Viehmarkt. Und so ein schöner Junge, der so bewahrt wurde zu Hause, so Liebling, so ja bevorzugt. Von wegen, jetzt kneifen sie, jetzt untersuchen sie ihn. 17 Jahre, er war geliefert. Und dann in Ketten gebunden, hinter den Kamelen muss er hertrotteln. Das ist jetzt das Endergebnis von meinen Visionen, von meinen Träumen, von meinen Gebeten, von meinem Glauben. Kannst du dir das vorstellen, was für eine Reise das war? Von da oben bis nach Ägypten, angekettet, in der Hitze, verstehst, auf Unterhosen oder Badehosen, verstehst, sein Kleid war weg, glaub doch nicht, dass die Ismaeliter den groß eingekleidet haben, jetzt kriegst du schöne Kleider, einen Mantel. Nein, jetzt kriegst du vielleicht ein paar Lumpen, damit nicht heute Nacht erfrierst. In der Wüste ist es manchmal sehr kalt. Er wird wie eine Handelsware behandelt. Menschenhandel. Du siehst ja, ist dort im Orient gang und gäbe. Ja, der Weg durch die Wüste, aus war mit all diesen Träumen. Was muss der Junge innerlich geweint haben? Tränen, Tränen, Tränen. Das ist meine Vision. Verstehst du? Das ist meine Vision. Wir reden darum. Vergiss, was alles passiert ist. Mach einen Schlusspunkt. Aber so leicht geht das nicht. Wenn du solche Dinge erlebst, wie dieser Josef hier erlebte, Katastrophe. Mein Leben ist vorbei. Was wird mit mir passieren dort auf dem Sklavenmarkt? Er wurde wahrscheinlich sehr kritisiert, beguckt, den da, ja, so weiches Büble, verstehst du, den kann man nicht mal zum Putzen benutzen. Was taugt er überhaupt? Wurde wie ein Stück Vieh behandelt, ein zweites Mal verkauft, verstehst du? Zuerst einmal fürs 20 Silberlinge und jetzt wird er fürs 30 Silberlinge verkauft. 1. Mose 39, die Geschichte, lies mal weiter. Josef war nach Ägypten hingebracht worden und er kam im Haus von Potiphar. Weißt du, Gott macht Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Jetzt kommt er im Haus von Potiphar, einem königlichen Diener, ein Kämmerer des Königs Pharao, der obersten Leibwache. Dort kommt er hin, dort wird er verkauft und dort muss er dienen. Wir kennen seine Geschichte. Lies mal 1. Mose 39 zu Hause durch. Und der Herr war mit Josef. Das ist die Geschichte. Auch als Sklave, auch als Fußabstreifer. Der Herr war mit Josef. Gott segnete ihn dort. Gott gab ihm Glück. Gott bewahrte ihn. Und alles, was er tat, war so exakt, dass der Potiphar sagte, du wirst mein oberster Knecht, mein oberster Sklave. Und er war der Chef von allen Sklaven plötzlich. Du siehst also, der hat sein Bestes gegeben, wo er war. Wie lebe ich als Kind Gottes? Wir sollten in jeder Situation, wo wir sind, immer das Optimalste und das Beste aus unserem Leben machen. Jetzt bin ich Sklave, jetzt bin ich ein guter Sklave, der beste Sklave, den es überhaupt in Ägypten gibt. Jetzt bin ich ein Sklave. Ja? Und der Potiphar hat ihn befördert. Aber du weißt ja auch nachher, was die Geschichte war, dass die Potiphars Frau mit ihm Sex haben wollte. Und so war Gott befördert. Gott befördert. Und Leute werden dann stellen Fallen diesem Jungen. Und er wird gedacht haben, vielleicht kann ich eines Tages hier von dem Potiphar weglaufen, entfliehen. Verstehst du, er vertraut mir alles. Und vielleicht eines Tages kann ich irgendwo mal abspringen. Aber dann kommt es anders, als er gedacht hat. Verstehst du, da kommt er ins Gefängnis. Jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt kann er überhaupt nichts mehr träumen und wissen. Verstehst du, er kommt ins Gefängnis. Und zwar, wo die ganzen königlichen Häftlinge sind, die vom Pharaos Dienst irgendwie was verbrochen haben. Da kommt er mit lauter königlichen Diener. Und im Gefängnis lernst du mehr, als du glaubst und denkst. Verstehst du, da lernst du das Gute und das Schlechte. Da lernst du das Überleben. Im Gefängnis lernst du das Überleben. Hier hat Josef unheimlich viel gelernt. Und weißt du, was da im Gefängnis passierte? Da wurde sogar der oberste Gefängniswärter, so der Kerkermeister hat ihn eingesetzt. Josef, du bist so prima, so toll, machst du deine Sache. Du hast alles im Griff. Leute gehorchen dir, Leute hören auf dich. Die nehmen dich ernst. Du bist jetzt der oberste Aufseher hier im Knast. Verstehst du? Und Gott bewahrte ihn, und er wurde der oberste Aufseher. Du siehst, Gott bringt ihn immer nach oben, aber er wird nicht frei. Und die Geschichte geht weiter. Weißt du, in 1. Mose 39, kannst nachlesen, dann geht's weiter. Dann deutet er dem Bäcker und dem Mundschenk die Träume, was da alles kommt, und er sagt die Wahrheit. Und es passiert genauso, der Bäcker wird gehängt und der Mundschenk kommt wieder zurück in sein Amt. Und jetzt werde ich vergessen. Verstehst du? Und an mich? Wer denkt an mich? Wer denkt an mich? Verstehst du? Er sitzt jetzt im Knast. Vergib, vergiss und gehe weiter. Er sitzt jetzt da. Aber irgendwann, plötzlich kommt da eine Wache und irgendwie da diese ganze Geschichte, du kannst ja nachlesen, dann hat der Pharao einen Traum und er versteht den Traum nicht. Und ist besorgt, aber er weiß ganz genau, das war ein göttlicher Traum. Ich habe zweimal geträumt. Es ist ein göttlicher Traum. Da muss was zu bedeuten, dieser Traum. Herr, hilf. Und da kommt eine Wache. Josef, du bist ein Profi. in Träume deuten. Du hast dem Mundschenkenden Träume gedeutet, dem Bäcker die Träume gedeutet und es hat alles genau gestimmt. Jetzt hat der Pharao einen Traum. Kannst du seinen Traum deuten? Und weißt du, das Schöne dabei ist, wenn du liest beim Josef, was da passierte. Weißt du, Josef ist so ehrlich, er sagt, ich kann keine Träume deuten. Aber der Gott im Himmel, der kennt die Geheimnisse. Der versteht alles. Weißt du, und als er dann vor Pharao steht, fragt der Pharao, und das wäre sein Todesurteil, weil er den Traum nicht richtig gedeutet hätte, nicht richtig ausgelegt hätte, nicht richtig erklärt hätte, wäre er ein toter Mann. Versteht? Und dann steht er vor Pharao und der Pharao fragt, mein Herr, können Sie die Träume deuten? Dann sagt er, nein, ich kann sie nicht. Und du musst vorstellen, der Pharao war der oberste Priester. Der war der Vorsteher der ganzen ägyptischen Religion. Und ich kann das nicht deuten. Aber mein Gott, weißt du, das war dem Pharao wie ein Schlag ins Gesicht. Mein Gott, nicht dein Gott, mein Gott kann das. Und dann erzählt er. Aber du siehst, vorher was da vorher passierte. Da, als er aus dem Gefängnis rausgeholt wurde, da heißt es, und Josef hat sich die Haare wieder frisiert, hat ein neues Kleid, ein Gewand bekommen, verstehst du? Neues Gewand. Und weißt du, seine alten Kleider wurden ihm genommen, aber der bekam vom Pharao ein neues Gewand, damit er nicht wie ein Bettler, Gefangener, Knastbruder vor dem Pharao steht. Er sollte fein vor dem Pharao stehen. Kannst du die Träume deuten? Ich nicht, aber der da oben, der kann es. Und dann erzählt er. Und dann, du siehst, was dabei passierte. Denn der Herr war auch da mit ihm, als er vor Pharao stand. Und Gott macht Geschichte. Du siehst, der wird König. Und er kommt zum Thron. Aber auf Umwege. Gott erreicht die Ziele in deinem Leben nicht auf den geradesten Weg, auf die Schnellstraße, auf Umleitung. Weißt du, da entdeckst du das auf der Umleitung noch mit und da nimmst du noch was mit und dort nimmst du was mit. Auf Umleitung erfährst du die Geheimnisse noch des Lebens. Und hier, plötzlich steht er da und der König erzählt es, was er geträumt hat. Und er sagt, es ist ganz einfach, ich sage jetzt, was das ist, im Namen Gottes, meines Gottes. Und dann sagt er, das sind fette Jahre und die mageren Jahre, die werden kommen. Und dann sagt er, wenn der König schlau ist, dann wird er schnell in den fetten Jahren sammeln, was er sammeln kann, wie die 7 mageren Jahre. Und das hat dem Pharao und seinen Leuten gefallen. Der Mann hat recht geantwortet. Lass uns sofort anfangen. Und die fetten Jahre, die haben so viel produziert und so viel gebracht und so weiter, dass sie Silos bauen mussten. Und Josef wurde Wirtschaftsminister, Ernährungsminister oder was für ein Minister auch das sein Amt gehabt hat, verstehst du? Plötzlich sammelt er alles und alle Leute müssen zum Josef bringen und er ist der Herr und Pharao setzt ihn in den mageren Jahren, nachher als die mageren Jahre kamen, setzt ihn zum Chef. Alle Leute müssen zum Josef kommen. Pharao ist nur der Oberste, der dann nachher den Segen abgibt. Aber Josef ist der Ministerpräsident. Josef ist der Amtsinhaber. Josef ist es. Weißt du, Gott achtet auf die Details. Gott kennt deine Zukunft. Der weiß, wie er deinen Glauben aufbauen kann, wie er dich erlösen kann von deiner Vergangenheit, wie deine Vergangenheit hinter dir lassen kannst. Und wenn du alles wüsstest, was in den nächsten 3 Monaten passiert, verstehst du, da würdest du durchdrehen. Was alles noch kommen würde oder was in unserem menschlichen Leben passiert in den nächsten 20 Jahren. Aber wenn du das weißt, dann würdest du die Abkürzung suchen, den schnellsten Weg. Aber gut, dass du dich weißt. Dann nimmst du die Stunden, wie sie kommen. Und bei Gott funktioniert das ganz was anders, als wir denken. 13 Jahre ist er jetzt Sklave in Ägypten. 13 Jahre, weißt du, das ist eine lange Zeit. Weggeführt, weitergeführt, hin und her geschoben. Die Träume, ja, die haben nichts gehalten. Bis im 14. Jahr, verstehst? Das ist oft die Realität des Lebens. Warten, 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 warten. Und ja, aber die Träume hielten ihn aufrecht. Ich weiß, diese Vision wird wahr werden, aber die weiß ich auch nicht. Aber die wird wahr werden. Er wusste, irgendwann würde was passieren, irgendwann. Im königlichen Gefängnis bekam er immer wieder eine gute Gesellschaft. Nette Leute, da hat er viel gelernt. Weißt du, er wurde beim Potiphar vorbereitet, er wurde im Knast vorbereitet von diesen Leuten, die da alles kamen, was sie alles falsch gemacht haben. Da wurde er schlau. Nächstes Mal, wenn ich in so einem Amt wäre, würde ich das ganz anders machen. Verstehst du? Der hat gelernt aus den Fehlern der anderen. Gott bringt dich schon in die richtige Bibelschule. Und Josef dient den Menschen mit seinen Gaben, wo er ist. Und er spezialisiert sich auf die Traumdeutung. Das ist meine Qualität. 1. Mose 40 kannst du nachlesen, bis 41, Kapitel 41. Weißt du, die Träume werden gedeutet, die gehen in Erfüllung. Er muss jetzt nur aushalten. Vergib, vergiss und jetzt halte aus. Halte aus. Weißt du, gib dich nicht auf. Weißt du, der Teufel möchte dir einreden und einflößen. Weißt du, die Menschen haben dich vergessen, Vater hat dich vergessen, Brüder haben dich, die mögen dich sowieso nicht, die haben dich vergessen, alle haben dich vergessen, kein Mensch mag dich. Verstehst du, was bist denn du, was willst denn du eigentlich? Das ist, was der Teufel dir ständig einflößt. Und du wirst jetzt alt und wo ist deine Vision jetzt geblieben? Das, was du vielleicht in der Jugend irgendwo unterwegs mitbekommen hast, was ist aus deinen Träumen? Gott hat dich vergessen, die Menschen haben dich vergessen. Ach, mach noch ein paar schöne Stunden. Vorbei. Und da kommen diese quälenden Dämonen. Tag und Nacht, die wirken auf Josef ein, diese Dämonen. Was ist aus deinen Träumen? Da als Sklave, wo er läuft, dann als er im Gefängnis auf dem Flohmarkt dort verkauft wird. Was ist dann aus deinen Träumen geworden, Josef? Weißt du, deine Träume, die sind alles Unsinn, Fantasie gewesen. Und dann kommt die Stunde X. Gottes Stunde ist, die kannst du nicht festlegen. Der steht in Gottes Terminkalender. Und weißt du, und Josef wird dann gerufen zum Pharao. Kannst du auslegen? Und das ist auch das Schöne beim Josef. Er gibt Gott die Ehre und nicht sich selbst und nicht seinen Fähigkeiten. Mein Gott kann die Träume deuten. Ich nicht. Ich bin nur sein Werkzeug. Aber er kann die Träume deuten. Gott segne dich, wenn du Gott die Ehre gibst. Wenn du dem Namen des Herrn Ehre gibst. Wenn du sagst, nicht ich, er macht es. Er schafft es. Er kann es. Er. Ja. Und plötzlich passiert das große Wunder. Josef wird zu Ehren gebracht oder kommt zu Ehren, weil er Gott die Ehre gibt. Gib Gott die Ehre und Gott wird dich ehren. Josef, plötzlich wird er da gewaschen, geputzt, neu eingekleidet, kriegt ein Gewand, wiederhergestellt, verstehst du? Und jetzt darf er vor Gott stehen, weil er Gott die Ehre gab. Gib Gott die Ehre in deinem Leben. Und sag, ich kann es nicht, aber er kann es. Er hat alle Register in der Hand. Er hat die Zügel in der Hand. Er führt die Sache. Josef war so auf seinen Gott fixiert. Mein Gott kann es. Und das ist diese innere Einstellung. Mein Gott kann es. David hat auch so eine Einstellung gehabt. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott überwinde ich die Widerwärtigkeiten. Mit meinem Gott schaffe ich es. Schaffe ich es. Nicht, ja, wir schaffen es, verstehst du? Wir schaffen es nicht und du merkst ganz schnell, dass wir es nicht viel schaffen. Aber mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Mit Gottes Hilfe. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herr aller Herren. Und Josef schaut auf den Herrn und erzählt von dem Herrn der Welt, des Universums, der Herr kann alles. Und dann erzählt er, mich hat es geträumt, der Pharao. Er sagte, gut, und was hast du noch geträumt? Genau das Gleiche. Beide Träume sind gleich. Und dann erklärt er das. Es kommen 7 Fetten und 7 Magenjahre. Und Josef wurde eingesetzt als Vorratsverwalter. Sammle alles, was du kannst. Sieh zu, dass du so viel wie möglich bekommst. Und da heißt es jetzt weiter, Josef wurde nochmals eingekleidet vom Pharao, als er dann das Amt bekommen hat. Seine Brüder haben ihm das Kleid geklaut und Schmutz, Blut. Aber jetzt wurde er von Pharao eingekleidet und der Pharao nahm seinen Siegelring in seiner Hand und steckte es ihm an, Josef, und bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Verstehst du? Gott hat ihn geehrt, weil er Gott geehrt hat. Eine weiße Leinwand. Weißt du, dem wurde sein buntes Gewand geklaut, wurde zerrissen, wurde dem Vater präsentiert als Glaubensobjekt. Das ist dein Sohn. Das haben wir unterwegs gefunden, diese Fetzen. Eine mit weißer Leinwand, muss vorstellen, ein Pharao, glatt rasiert, poliert die Glatze, verstehst du, einen Siegelring an der Hand und Goldketten überall begoldet, vergoldet. Josef stieg an die Spitze Ägyptens, muss vorstellen, er wird der mächtigste Mann des damaligen Reiches, Weltreiches, der zweite mächtige Mann. Was ist da alles passiert? In diesen 13 Jahren hat Josef seinen Brüdern vergeben. Josef hat in diesen 13 Jahren seinen Brüdern vergessen. was sie alles angestellt haben. Auch was die anderen, was der Pharao, was die Frau Pharao gemacht hat und was weiß ich, wegen der sitze ich jetzt im Knast. Der hat alles vergeben, alles vergessen, alles stehen gelassen, nichts mehr rumgemacht, sich keine Gedanken mehr gemacht. Und er ist weitergegangen. Und der Herr war mit Josef. Er hat einfach seine Arbeit getan, wo er war, sein Bestes gegeben, dass er immer der Oberwasser hatte, immer oben war. Josef hatte seine Brüder, als sie daher später kamen, fest in der Hand. Weißt du, jetzt hättet sie alle abschlachten können. Ich räche mich an ihnen. Nein, er gibt sich ihnen zu erkennen. Ich bin Josef, euer Bruder. Und er hat vergessen, er hat vergeben können. Er hätte sie alle töten können. Aber es tat nicht. Verstehst du? Er rächt sich nicht an seine Brüder für das, was sie an ihn angetan haben. Und 13 Jahre, das waren schmerzvolle Jahre, schwierige Jahre im Leben Josef. Wie viele Tränen hat der Junge geweint? Er hätte sie foltern lassen können. Weißt du? Oder sie auch in den Brunnen werfen und mal fühlen lassen, wie das so ist. Nein. Was macht er? Er gibt ihnen das beste Stück Land. Gosen, das ist jetzt euer Revier. Dort lasst euch nieder. Er zahlt nichts heim, er rächt sich nicht. Im Gegenteil, Josef hat seine Brüder ernährt sogar noch. Die leben auf seine Kosten. Er schaut nicht zurück. Er schaut nicht zurück, was da gewesen ist. Wenn du dein Leben erreichen, gewinnen möchtest und erfolgreich sein möchtest, schau nicht zurück, was alles passiert ist. Die Pleiten, Pannen und Pech, was du alles gehabt hast. Vergiss es. Vergiss es. Und weißt du, vergessen ist eine Gnade Gottes. Wenn du das kannst, ich vergesse, was hinter mir liegt. Die ganzen negativen Erfahrungen. Dieser Josef lebt jetzt in Harmonie mit Gott. Und das war sein Geheimnis. Er war ausgeglichen. Der Herr hat mich da reingeführt. Der Herr hat zugelassen. Und ich sehe so langsam die Spur Gottes in meinem Leben. Ich komme zum Potiphar. Ich hätte auch zu irgendeinem anderen Herrn kommen können, zu einem Grobschmied. Aber nein, zum dem Mundschenk des Pharaos, den obersten Mundschenk, der beim Pharao geht ein und aus, der erfährt die besten Nachrichten, die besten Informationen über das Königshaus, der weiß, wie man sich diplomatisch benimmt, der lernt die ganzen Benimmregeln, denn er kommt ja von der Weide, vom Stall. Verstehst du, aber jetzt lernt er die ganzen Benimmregeln im königlichen Haus, wie es dort zugeht, wer da was zu sagen hat, wie man Respekt sich verschafft. Und dann im Gefängnis lernt er dann von diesen ganzen Kollegen, die dann im Knast landen, die Mist gebaut haben aus ihren Fehlern. Und weißt du, da wird ausgetauscht, diese Erfahrungen, die dann ausgetauscht wurden. Und er lebt mit Gott in Harmonie. Er lebt mit Gott in Harmonie. Josef war der Mann Gottes. Gott brauchte 13 Jahre, bis er ihn so hingekriegt hat, dass er jetzt König sein kann, sein Amt walten kann. Ein Mann, der keinen Ärger mehr hat, der keine Rachegefühle mehr hat, der keine Wut mehr hat, der nicht mehr böse ist auf seine Brüder. Für Josef war gestern vorbei, was gestern war. Wenn wir nach vorne gehen möchten, das muss alles vorbei sein, was gestern war, was vorgestern war. Alles, was du erlebt hast, wo du reingelegt worden bist, wo du betrogen worden bist, das ist einfach liegen lassen. Den ganzen Scherbenhaufen, alles, was falsch gemacht worden ist, die ganzen Verluste, das ganze Scheitern, die verlorenen Schlachten, weg. Weg, weg. Ich gehe nur nach vorne. Das gestern war vorbei. Und es wird nie mehr wiederkommen. Wenn du diese Einstellung hast, mein gestern ist vorbei durch die Gnade Gottes. Gott hat es ausgelöscht. Jesus Christus hat mit seinem Blut bedeckt. Diese Dinge existieren nicht mehr. Und Gott hat die Sünde versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Und ein großes Schild aufgehängt. Angeln verboten. Verstehst? Wer soll da kommen und auf dich was anklagen? Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das Gestern, vergiss dein Gestern. Lebe heute, lebe jetzt und lebe hier. Du kannst nichts mehr verändern von gestern. Das Gestern gehört dir nicht und das Morgen auch noch nicht. Dir gehört nur das Heute. Und Gott schenkt uns jeden Tag einen ganz neuen Anfang. Jeden Tag einen ganz neuen Anfang. Einfach geh auf Gottes Angebot ein. Und ich habe die Lösung, das Heilmittel Gottes für dein persönliches Leben. Du bist vielleicht verzweifelt, verzagt, bist am Ende wie der Josef, sagst, hier komme ich nie mehr raus, bei mir wird sich nichts mehr verändern, ist vorbei, ist alles verloren. Jesaja 43, Vers 14. Du solltest nachlesen und mitlesen. Das heißt, so spricht der Herr, der Heilige Israels, unser Erlöser. Um euretwillen habe ich euch nach Babel geschickt und habe euch Flüchtlinge hinterhergejagt und sie alle, die Chaldeer in den Schiffen und so weiter, in ihrer Lust. Ich, der Herr, euer Heiliger, der Heilige Israels, habe ich geschaffen. Ich, euer König, ich habe euer Leben in der Hand. Und so spricht der Herr, welcher einen Weg im Meer bannte, einen Pfad in mächtigen Wassern, der Wagen und Rosse ausziehen ließ, der Herr, der Mächtige und so weiter, der geht euch voran, der Herr. Weißt du, du musst vorstellen, die Kinder Israel sind mit trockenem Fuß durch das Meer durchgewandert. Die Straße war asphaltiert, betoniert. Da schießt mit trockenem Fuß. Gott hat dafür gesorgt, dass der Wind vom Osten, dieser Wind, das Land, das Meer vertrocknete innen drin und zu Beton wurde. Dass sie einfach trockenen Fußes hindurchgingen. Gott machte Bahn. Und Gott hat das alles getan und gewirkt. Und dergleichen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere, sagt der Herr hier, und achtet des Vergangenen, der Vergangenheit nicht mehr. Achtet nicht mehr auf die Vergangenheit. Denkt nicht mehr an früher. Ach, weißt, was für ein Sünder ich war. Ein Süfke, ein Raucher, ein Drogendealer, ein, was weiß ich, was du alles gewesen bist. Ein Menschenhändler oder Zuhälter, was du auch alles gewesen sein magst. Vergiss, du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Es ist vorbei. Denk nicht mehr an das Frühere. Wir Leute dienen dem Teufel mehr, als wir glauben. Wir erzählen früher, 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 als ich noch nicht da war. Verstehst du? Früher. Früher. Vergiss das Frühere. Denk nicht mehr. Weißt du, wir leben heute. Wir sind weitergegangen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir fahren nicht mehr mit der Pferdekutsche. Höchstens nur zum Ausflug, so ein bisschen in Lüneburger Heide. Nur nebenbei, verstehst du? Oder so. Nein, wir leben heute in der Domzeitalter, Düsenjägerzeitalter, Jetzeitalter. Wir leben hier in ganz anderer Zeit. Vergiss es. Siehe, ich will etwas Neues tun, jetzt spricht der Herr. Es sprießt jetzt schon hervor. Das sollt ihr wissen. Ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Gott will in deinem Leben Wege machen, wo kein Weg ist. Weißt du, der zeichnet, hier wird jetzt eine Straße, eine Autobahn für dich verlegt. Neues Schienennetz. Das macht der Herr. Der Herr schafft eine neue Infrastruktur für dein persönliches Leben. Ströme in der Einöde, in der Wüste. Und das sind die Schlüsselverse. Gedenkt nicht mehr an das Frühere. Denk nicht, ach, das und das und das und das. Mein Leben so, mein Leben mit dem, mein Leben mit dem, mein Leben mit dem, mein Leben mit dem. Und wenn du dein Leben mit all den Leuten vergleichst, dein Leben war gar nicht so schön. Verstehst du? Und du redest dir was ein. Und wir verklären die Vergangenheit. Weißt du, wir erzählen früher, verstehst du, früher, da hast du vielleicht noch Schläge gekriegt. Früher, da wurde es ganz anders behandelt. Vergiss es, aber du verklärst früher. Achte nicht auf das Vergangene. Sieh, ich will was Neues schaffen, spricht der Herr. Und es soll etwas hervorsprießen. Wir haben eine Hoffnung, ihr Lieben, als Kinder Gottes. Wir sind nicht hoffnungslos. Wir haben eine Hoffnung. Wie löse ich meine Vergangenheit? Wie komme ich aus diesen negativen Emotionen raus? Das war das Thema gestern und ich mache heute ein bisschen weiter. Vergib, vergiss und gehe weiter. Aber wie mache ich das? Leicht gesagt. Verstehst du? Es redet sich so leicht. Aber ich möchte dir einen ganz einfachen, schlichten Weg zeigen, was ich mache für mich persönlich. Ich habe eines gelernt und das funktioniert. Bei mir nicht immer, aber fast immer, möchte ich sagen. Ich fange an zu danken. Zu danken, egal was kommt. Weißt du, und danke Gott. Ich danke Gott für die Ewigkeit. Ich danke Gott für das Leben, das ich gelebt habe. Für das Leben, das ich noch nicht gelebt habe. Für das Leben, das ich noch leben werde. Verstehst du? Ich danke Gott einfach. Weißt du, das, was vor mir liegt, was hinter mir liegt, was neben mir liegt, was und um mich liegt und über mir liegt und unter mir liegt, verstehst du? Ich danke Gott, ich danke dir für das Leben und danke Gott, dass er heute noch derselbe ist. Friedrich Hiller, ein alter Pfarrer aus dem 17. Jahrhundert, hat ein Lied geschrieben, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Und da schreibt er weiter, alles liegt zu seinen Füßen, Fürstentümer und Gewalten, Mächte und Herrschaften, dort im Himmel und hier im irdischen Getümmel. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Keiner ist ihm gleich. Sein Thron ist unumstößlich. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Jesus Christus herrscht als König. Wenn du das weißt, Jesus Christus herrscht als König, auch über mein Leben, meine Situation. Denk an diesen armen Josef, diesen Buben, 13 Jahre alt, 17 Jahre alt. 13 Jahre erlebt er und mit 30 kommt er dann zur Macht. Noch ein ganz junger Pimpf. Selbst wenn das Kreuz dich drückt, hat der Hiller geschrieben, selbst wenn das Kreuz drückt die Glieder hier für kurze Zeit dich hernieder und das Leiden geht zuvor. Nur Geduld, mein Freund. Es folgen Freuden. Wir machen weiter. Es folgen Freuden. Weißt du, wir sollen uns nicht aufhalten, wenn wir Vergangenheit abschließen. Es kommen andere Dinge, Gottes Dinge, Gottes Stunden. Das Lied hat leider 12 Strophen. Wollt ihr noch andere Strophen hören? Verstehst du? Wir werden nicht mehr fertig heute Morgen. Das Lied hat so viele Strophen. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Mein Leben, was auch immer ist, akzeptiere. Einfach, Gott hat dich angenommen und du hast ihn angenommen und jetzt lebe in Harmonie. Alles ist ihm untertänig. Löse dich von deiner Vergangenheit und lebe mit Gott in Harmonie. Alles muss ihm dienen. Er hat das letzte Wort mir gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In Jesus bist du ein anderer Mensch. Für dich gibt es kein Gestern mehr. Weißt du, da kommen Leute und erzählen, weißt du noch von früher, weißt du, wie du früher warst und so weiter. Da musst du sagen, Entschuldigung, ich kann mich zwar erinnern, aber dieser Alte von früher bin ich nicht mehr. Ich habe mich schon verändert, habe mich schon weiterentwickelt. Verstehst du, bin ein paar Zentimeter gewachsen. Ja. Denkst du, weißt du, wie war das alles so früher? Ich bin mal im Bayerischen Wald da, wo wir mal gewohnt haben, vorbeigefahren und habe dann übernachtet oben und dann sehe ich, ich wollte meinen Hering essen und dann sitze ich da und esse meinen Hering und da hinten gucken welche Leute und nicken immer so mit dem Kopf. Ich bin mit meinem Sohn dort gewesen und nicken mit dem Kopf und unterhalten sich und dann ruft einer rüber vom Stammtisch, kennen wir dich? Ich habe gesagt, kann sein, dass wir uns kennen. Ich habe mal hier gewohnt in der Gegend. Oder wir haben gewohnt eine Weile hier in der Gegend. Ja, bist du nicht der Matutis? Aber ja, das bin ich. Ich bin hier vorbeigefahren und habe hier übernachtet in dem Auberg, da wo das da war. Und plötzlich unterhalten sich. Und dann erzählen sie, weißt du noch? Und ja, muss ich sagen, Leute, da hat sich bei mir so viel verändert. So viel, ich bin nicht mehr der von früher, wo ihr das wisst, dass ich das gewesen bin. Weißt du. Weißt du, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Das Gestern gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch ein Heute und es gibt auch noch kein Morgen. Verstehst du? Bei mir gibt's noch kein Morgen. Das kommt erst. Durch den Heiligen Geist hast du ein ganz neues Leben. Du musst nicht mehr dein Gestern bedauern. Ach, weißt du, hätte ich bloß besser gelernt, besser in der Schule aufgepasst, besser zugehört oder das weiß ich. Lass das alte Leben sterben. Am Mittwoch wird das Thema sein, verlass deinen Friedhof. Weißt du, lass die Toten ihre Toten begraben. Bedauere Sünde, Leute. Bedauere nicht deine Vergangenheit und lebe nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit leben ist Sünde. Verstehst du, gestern, ach, früher, damals, einst. Vergiss das Frühere. Gott hat gesagt, vergiss das alles. Du sollst aufhören, mit der Vergangenheit immer wieder auszugraben. Das gehört auch in der Seelsorge. Weißt du, da machen so viele Leute in der Seelsorge, da unterhalten sich, was Familienaufstellung und dann Ahnenkult und dann suchen sie bei der Großmutter und Urgroßmutter, die war, der Opa war Freimaurer, was weiß ich, der andere war ein Kommunist und was weiß ich, der andere war ein Faschist und der andere war Zauberer. Vergiss das, du bist eine neue Kreatur, du bist abgeschnitten von den ganzen Sippen und den ganzen Ahnen. Wir sind neu in Christus. Und egal, was sie gemacht haben, ich schätze, dass sie gut waren, verstehst du, sie haben zu ihrer Zeit das Beste getan. Ja, in deiner Familie ist eine Hexe. Oder gleich paar. Verstehst du? Es gibt so viele. Weißt du, das habe ich neulich ein Interview gehört im Radio. Dann erzählt jemand, hat ein Buch geschrieben, wie finde ich die Hexe in meiner Familie? Verstehst du, wenn du genau hinguckst, so weißt du, so eine Weible, die was versteht und was kann, so ein bisschen Medizin, ein bisschen, was weiß ich, von Kräuter Ahnung hat. Ja, eine Hexe, wie finde ich die Hexe bei mir in meiner Familie? Du bist egal, selbst wenn du den Teufel findest, der hat nichts zu melden in deinem Leben. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Halleluja, preis Gott. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Vergiss und geh weiter. Vergib, Das hast du schon getan. Und du sollst nicht immer wieder das Gleiche vergeben. Ich vergebe dir und wir vergeben. Und die ganze Aufarbeitung der Vergangenheit. Jedes Mal, wenn du die Vergangenheit hervorholst, stinkt es. Mein Vater hat einen schönen Bauernspruch gehabt. Wenn man die Scheiße rührt, stinkt sie. Lass sie liegen. Lass sie sich auflösen. Lass sie vernichten. Verstehst du? Die zerfällt. Es gibt dann guten Dünger. Aber rühr nicht deine Vergangenheit, die ist vergeben. Du bist erledigt. Verstehst du? Du bist eine neue Schöpfung. Und du hast dich davon getrennt. Wir müssen lernen, uns von unserer Vergangenheit zu trennen, meine Lieben. Dann hätten wir weniger Probleme in unserem geistlichen Leben. So viele Christen, die schwirren rum zu dem Pastor, zu dem Heiler, zu dem Evangelisten, zu dem Pastor, zu diesem Papst. Weißt du, sie suchen Hilfe. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und sonst von niemand. Und wenn der sagt, denk nicht mehr an die Vergangenheit. Das sind Gottes Worte. Sie stehen in der Bibel. Habt ihr vorgelesen? Nimm diese Vergebung für dich an. Weißt du, anderen vergeben, da bist du Künstler. Das kannst du. Aber sich selbst zu vergeben, das können die allerwenigsten. Ich vergebe mir selbst. Verstehst du, was alles passiert ist? Josef hat gesagt, Schluss. Ein Schlussstrich. Und jetzt fange ich von vorne an. Und dann hat er eine Frau geheiratet, eine Priesterstochter. Verstehst du? Der hat nicht christliche Ehe ist eingegangen. Verstehst du? Eine fromme Gläubige aus den Kananiter oder von Mesopotamien. Nein, eine heidnische Priesterstochter hat er geheiratet, hat zwei Söhne bekommen, hat sogar Namen gegeben, die gar nicht hebräisch klingen. Mach ich nicht mehr. Ich schließe meine Geschichte ab. Mach weiter. Das ist, was Gott will. Mach weiter mit deinem Leben. Und solange du lebst, gibt es Hoffnung für dich. Und danke Gott für die Hoffnung. Solange du atmest, gibt es Hoffnung. Und solange Gott auf dem Plan ist, hast du die Möglichkeit, einfach Gott zu loben, zu preisen. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du Gott dankst für deine Heilung, du hast die Heilung noch nicht, aber danke Gott für deine Heilung und du wirst die Heilung bekommen. Weißt du, Gott ist ein komischer Gott. Der bevor er dir was gibt, dann musst du Dankeschön sagen. Dankeschön für die Liebe, Dankeschön für die Güte, Dankeschön für die Barmherzigkeit. Und wenn du Gott dankst, dann sagt er, bitte, dann hast es. Hier hast du es. Fang an, Gott zu danken für deine Sündenvergebung. Wie heißt es im Psalm, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen? Fang an, Gott zu danken. Du hast doch keine Sündenvergebung. Und ich kann dir ehrlich sagen, du sitzt hier in der Gemeinde, bist getauft, bist ein Christ und schimpfst dich als Christ und so weiter. Aber Sündenvergebung hast du noch gar nicht. In aller Liebe, bist jetzt erschrocken. Die kriegst du erst, wenn du beim lieben Gott bist. Aber hier kannst du jetzt danken. Oh, meine Sünden sind vergeben. Ich habe meine Sünden bekannt. Der Herr hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Aber haben tust du noch nicht. Deine Heilung, die hast du nicht. Die wirst du haben. Da wirst du deine Beine kriegen, deine Arme kriegen. Weißt du, frische Ohren, frische Augen. Weißt du, da kriegst du ganz neue Ausrüstung. Weißt du, aber du kannst danken. Oh Gott, ich danke dir. Ich danke dir. Und ich kann mir vorstellen, dass manches schon zu Lebzeiten hier in deinem Leben passiert. Durchaus. Gott ist so gnädig, so stark und so mächtig. Aber du sollst anfangen zu danken. Fang an zu danken für deine Heilung. Fang an zu danken für deine Befreiung. Du bist vielleicht noch an der Zigarette, am Alkohol, was weiß ich, an Drogen gebunden. Danke Gott. Oh Herr, ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Dass du mich frei gemacht hast. Ich danke dir. Und bist noch in Ketten. Und ich kann mir vorstellen, dieser Josef, 13 Jahre lang als Häftling. Ich danke dir, Herr, dass du mich in Freiheit bringst, dass du mich zum König machst. Ich danke dir. Aber das ist noch alles weit weg. Das ist nur alles Vater Morgana. Verstehst du mich? Fang an zu danken. Solange du Gott nicht dankst, hast du es nicht. Du hast es erst, wenn du Gott dankst. Fang an, Gott zu danken für die Errettung deiner Familie. Die Familie, die geht vor die Hunde. Aber fang an, Gott zu danken. Herr, ich danke dir. Ich und mein Haus, hast du mir gesagt, die werden gerettet. Und die werden gerettet. Fang an, Gott zu danken, Gott zu preisen. Denk nicht an die Errettung, wie das passieren mag. Du hast sowieso gar keine Ahnung. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Danke, Herr. Meine Familie, mein Haus, was weiß ich, meine Sippe, mein Volk, meine Nation wird gerettet, gesegnet und irgendwann kommt es. Solange du Gott nicht dankst für die Lösung deiner Probleme, werden deine Probleme nicht gelöst. Kannst beten, lieber Gott, löse meine Probleme, nimm die Schwierigkeit von mir weg, heile mich, befreie mich. Deine Probleme werden nicht gelöst, kein einziges Problem. Es sei denn, du fängst an zu danken. Danke Gott, dass du mich löst. Du krönst mich mit Gnade. und du machst mich, was weiß ich, frei und glücklich und so weiter. Fang an zu danken. Herr, ich danke dir, du löst alle meine Schwierigkeiten, alle meine Sorgen, meinen Kummer, hast du in deine Hände, du hast die Kontrolle, du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Halleluja! Und dann machst du weiter. Danke Gott, preise Gott dafür. Man dankt für etwas, wenn man es noch nicht bekommt. Das ist bei Gott so. Weißt du, Gott will nämlich unseren Glauben schulen. Das Danken, was wir tun, dieses Danken, das ist ein Akt des Glaubens. Ich danke, ich hab's noch nicht, aber ich weiß, ich hab's. Verrückt. Aber das ist so. Man dankt für etwas, was man noch nicht hat. Und ich preise Gott. Und Gott sieht, Mensch, der glaubt, der Kerl. Der dankt schon für die Heilung. Weißt du, das ist Nehmen im Glauben. Wenn du dankst, du nimmst im Glauben. Du dankst Gott für das Heute. Du dankst heute für die Ewigkeit, du dankst für die Vergangenheit, dass Gott mit dir war, dich durchgetragen hat, auf Adlersflügeln, wie auch immer. Was sagt meine Bibel? Opfere Gott Dank und preise den Herrn. Und er wird dir den Weg des Heils zeigen. Opfere Gott Dank. Weißt du, das ist ein Opfer. Mensch, das jetzt danken. Was denken die Leute? Ich danke für die Errettung meiner Familie, für die Heilung meines Körpers, für die Befreiung meiner Seele. Blödsinn. Fang an, Gott zu danken, dass er die offene Türen schenkt. Das ist alles verriegelt und verschlossen, alles unmöglich. Aber fang an, Gott zu danken. Gott, ich danke dir für die vielen offenen Türen, die du für mein Leben bereitgestellt hast. Irgendwo, auch wenn ich bis nach China fahren muss und suchen muss, wo das ist. Vergiss deine verlorenen Schlachten. Vergiss und geh weiter. Danke. Fang an zu danken. Als sie mit dem Lobpreis anfingen, Josaphat in der Bibel, als sie mit dem Danken anfingen, verschaffte Gott einen Hinterhalt. Als sie damit anfingen. Die meisten Christen, die betteln und bitteln, bei Gott gibt es, im Neuen Testament wirst du keine Bettler mehr finden. Weißt du, ab der Apostelgeschichte gibt es keine Bettler. Gibt es arme Leute, gewiss. Aber die Leute preisen, ehren Gott, beten Gott an. Lass uns anfangen, Gott Dank zu sagen für alles, alle Zeit. Halleluja. Lass uns Gott ehren, Gott anbeten, Gottes Namen rühmen und einfach in seine Gegenwart gehen und sagen, danke Herr, du liebst mich, auch wenn mich niemand liebt. Du verstehst mich, auch wenn mich niemand versteht. Du heilst mich, auch wenn mir niemand hilft und heilt. Du machst es. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in der Gegenwart Gottes gehen und Dank sagen. Lob und Dank, Gottes Kinder sagen alle Zeit Lob und Dank. So steht es in der, so singen wir einmal in einem Chorus, Gottes Kinder sagen alle Zeit unter allen Umständen, weil in jeder Situation, sie sagen immer, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Jedes Weh wird gut, wenn wir sagen Lob und Dank. Halleluja, Vater, ich preise dich, dass du den Klugen und den Weisen verborgen hast, aber deinen Kindern, die sich so einfällig dir ergeben und sagen, ja Herr, ja, dein Wille geschehe, dann geschieht es das, was du dir vorgenommen hast. Und deshalb, ich preise dich, Herr Jesus, dass wir dir jetzt danken dürfen, auch wir als Gemeinde mit uns, wie es weitergehen soll. Ich danke dir, dass du Türen auftust, Möglichkeiten hast und Mittel hast, Herr Jesus, dass das Beste vor uns liegt, Herr Jesus. Das Allerbeste hast du für deine Kinder vorbereitet. So, das beste Kleid hat der verlorene Sohn bekommen und auch deine Söhne und Töchter bekommen das Beste, was sie brauchen in ihrem persönlichen Leben. Du hast nur Gutes vorbereitet. In dein Wort heißt es, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Halleluja. Ich bete dich an, Jesus. Lob und Dank, Lob und Dank. Halleluja. Praise Gott. Wir singen einen Chorus und wir werden